Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Morgen. Danke, dass wir uns Zeit nehmen können, auf dich zu hören, auf dein Wort zu hören. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast als Maßstab, als Richtschnur für unser Leben. Herr, danke, dass wir dich kennen dürfen und dass wir in deinem Wort dich immer besser auch erkennen dürfen. Du bist kein Verborgener, kein Gott, der weit weg ist. Und dafür danke ich dir. Du hast uns dich gezeigt in deinem Wort und auch besonders in Jesus. Und danke, dass wir da mehr jetzt drüber erfahren dürfen. Amen. Wie viele Follower hast du auf Instagram? Wie beliebt ist dein Twitter-Account? Wie viele Freunde hast du auf Facebook? Könnt ihr das sehen einigermaßen? Beim Ranking der beliebtesten Instagram-Accounts liegt Instagram selbst ganz vorne mit 515 Millionen Followern, gefolgt von Cristiano Ronaldo, Fußballspieler, 453 Millionen Follower, und Kylie Jenner, amerikanische Unternehmerin und Reality-TV-Teilnehmerin, mit 347 Millionen Followern. Jetzt bei Twitter, da dürft ihr mal raten, wer denn da ganz vorne liegt. Donald Trump, der ist noch in den Top 10, aber der ist es nicht. Musk. Noch ein Tipp, ein ehemaliger Politiker. Ich habe es schon gehört, ganz leid. Barack Obama, genau. Barack Obama mit 131 Millionen Followern, unglaublich, ein Politiker ganz vorne. Gefolgt von Justin Bieber, Sänger mit 114 Millionen Followern. Kurz noch zu Facebook. Da sind die beliebtesten Seiten Facebook selber mit 214 Millionen Freunden, Samsung mit 159 Millionen und schon wieder Cristiano Ronaldo mit 122 Millionen. Okay, soweit genug. Wisst ihr was? All das ist Schall und Rauch. Das alles wird vergehen und du hast wirklich nichts verpasst, wenn du nicht auf der Liste stehst, auch nicht an milliardenster Stelle oder wie auch immer. Das alles wird vergehen. Viel entscheidender ist Jesus Christus, der Schöpfer des Universums. Er möchte dein Freund sein. Er möchte auf deiner Seite stehen. Und er möchte, dass du sein Follower bist oder wirst, also sein Nachfolger bist oder wirst. Und zwar ein echter Nachfolger, nicht einer, der mal ein schnelles Like raushaut. Ein echter Nachfolger und zwar im Sterben und im Leben, im Leben und im Sterben. Und darum lautet das Thema heute, der Sepp hat schon ein bisschen darauf hingewiesen. Wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Und ich lese uns den Text aus Matthäus Kapitel 12, die Verse 33 bis 37. Und wem es möglich ist, der darf auch dazu aufstehen, wenn er möchte. Matthäus 12, Vers 33 bis 37. Da heißt es, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ja, ihr dürft euch widersetzen. Wir können heute aus unserem Text drei wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, Jesus ruft dich zur Entscheidung. Zweitens, Jesus kennt dein Herz. Und drittens, Jesus ist dein Richter. Und da sage ich vorweg, wenn da dein steht oder ich dein sage, dann meine ich auch immer mein und mich selber auch. Also das wenn ihr euch persönlich angesprochen fühlt, das ist gut, aber ich predige genauso zu mir selbst. Erstens, Jesus ruft dich zur Entscheidung. Unser Text ist Teil einer ganz entscheidenden Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern, den damaligen geistlichen Leitern. Jesus hatte ein echt geniales Wunder getan, ein sogenanntes messianisches Wunder. Und die Pharisäer hatten damals die Leute gelehrt, wenn so etwas geschieht, wenn ein Taubstummer oder ein stummer Besessener geheilt wird, dann kann das nur einer sein, das kann nur einer tun, und zwar der Messias. Und dann ist dieses Wunder geschehen vor ihren Augen. Und das Volk erkannte, wir können es im Text vorher lesen, ab Vers 22, das Volk erkannte, ja, da ist etwas wirklich Besonderes passiert. Etwas ganz Besonderes. Und sie haben gefragt, ist das nicht der Sohn Davids? Ist das nicht der Messias? So fragte die Volksmenge, aber die geistlichen Führer sagten, nein, der Jesus, der treibt die Geister nur aus mit dem Beelzebul, mit dem Obersten der Dämonen, also mit dem Teufel selbst. Jesus antwortete darauf dann in Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Die Unterhaltung ist ein bisschen ausführlich, aber wir können das, diese Wiederholung nicht jetzt so ausführlich machen. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen, Ermutigung an euch. Die geistlichen Leiter, die hätten das Volk in diesem Moment in die Anbetung Jesu führen müssen. Weil das, genau das, was sie immer dem Volk erzählt hatten, genau eingetreten ist. Sie hätten sagen müssen, da ist der Messias, das ist unser Herr, unser Gott. Stattdessen führen sie das Volk in die Ablehnung Jesu. Schlimmer noch, sie behaupteten sogar, Jesus hat dieses Wunder durch einen Dämon, letztlich durch den Teufel selbst gemacht. Und dadurch begingen sie die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und genau an diesen Teil knüpft unser Text an. Jesus nahm wie so oft ein Beispiel aus der Natur. Er sagte, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Und das Wort pflanzt, das bedeutet wörtlich hier eigentlich tun, machen, bewirken, herbeiführen. Es ist eine Aufforderung, macht den Baum gut, also pflanzt einen guten Baum, oder macht den Baum schlecht, pflanzt einen schlechten Baum. Und dieses Entweder-Oder hier in unserem Text, das zeigt an, es geht hier um eine Entscheidung. Sie sollen selber entscheiden. Und die Pharisäer hatten sich entschieden, einen schlechten Baum zu pflanzen. Sie lehnten ihren Messias ab. Sie lästerten den Heiligen Geist, durch den Jesus dieses Wunder getan hatte. Das war ihre Wahl. Jesus ist nicht mein Messias. Jesus ist nicht unser Messias. Und so haben sie die anderen verführt. Wir können hier aber auch ein allgemeingültiges Prinzip sehen. Ein Prinzip, das, denke ich, für alle Menschen gilt. Der Mensch kann eine Entscheidung treffen, ob er gut oder schlecht sein will. Von Natur aus sind wir erstmal alle gleich. Wir Menschen sind sündig, in Sünde geboren, böse, getrennt von Gott. Und wir brauchen unbedingt die Rettung. Psalm 14, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Aber wenn der Mensch Jesus begegnet, dem Schöpfer des Universums, wenn der Mensch das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus hört, dann kommt er in eine Entscheidungssituation hinein. Er hat eine Verantwortung. Wie reagiert er auf diese gute Botschaft von Jesus? Oder persönlich nochmal gefragt, wie stehst du zu Jesus? Ihr Lieben, das ist die alles entscheidende Frage. Daran entscheidet sich alles. Dein Reden, dein Denken, dein Handeln, dein Alltag, dein ganzes Leben und wie wir in unserem Text dann auch sehen, zum Ende hin sogar dein Gericht. Wie stehst du zu Jesus? Und es gibt bei dieser Frage keine Neutralität. Bei Jesus kannst du nicht neutral bleiben, entweder oder. Jesus sagt es selbst in Vers 30, ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. In welche Richtung willst du gehen? Oder bist du gegangen? Ihr Lieben, Jesus hat sein Leben ganz für uns alle hingegeben. Darum lasst uns auch ihm unser Leben ganz hingeben. Lasst uns alles daran setzen, dass wir einen guten Baum pflanzen, wenn wir es noch nicht getan haben. Schauen wir nun die Frucht genauer an. Ich habe vor 10 Jahren einen Zwetschgenbaum in unserem Garten gepflanzt und seitdem warte ich auf Früchte. Dieses Jahr habe ich wieder nur ein paar Blüten gesehen, entsprechend auch nur ein paar Früchte. Einige lagen schon am Boden, das heißt, wir werden vielleicht 3 Zwetschgen oder so ernten. Also die Ernte wird wieder ausfallen. Offensichtlich habe ich, auch wenn es mir nicht bewusst war, einen schlechten Baum gepflanzt. Jesus sagt, begründet das, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Vielleicht war der Boden auch schlecht, das weiß ich nicht, aber an der Frucht erkennt man den Baum. Das ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Apropos Erkennungsmerkmal. Meine Mutter erzählte mir einmal, dass sie nach meiner Geburt sofort 2 wichtige Erkennungsmerkmale an mir erkannt hatte. Und sie sagte mir, ja, dich konnte keiner austauschen, dich konnte keiner wegnehmen und mir ein anderes Baby unterjubeln, dich hätte ich unter allen wieder erkannt. Und vielleicht wollt ihr jetzt wissen, was meine Erkennungsmerkmale sind. Ein großes Muttermal im Hinterkopf und ich habe 2 verschiedenfarbige Wimpern. Also links hell und rechts ist dunkel. Also meine Mama hätte mich sofort wieder erkannt. Also kann ich ganz getrost sein, dass ich da in der richtigen Familie aufgewachsen bin. Erkennungsmerkmal. Kann man an der Frucht, die dein Leben bringt, erkennen, dass du zu Jesus gehörst? Dass du einen guten Baum gepflanzt hast? Du stehst wie jeder Mensch vor der Wahl. Will ich mein Leben Jesus anvertrauen oder nicht? Wenn du dein Leben Jesus schon anvertraut hast, wenn er der Herr über dein Leben sein darf, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast in der alles Entscheidenden, in der allerwichtigsten Frage die beste Entscheidung getroffen. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst, was ist dann? Dann gilt dir diese Einladung heute. Vertraue dein Leben Jesus an. Bring ihm alle deine Sünden, deine Sorgen, deine Schuld, deine Ängste, deine Probleme und Nöte. Bitte ihn um Vergebung, dass du bisher ohne ihn gelebt hast. Sage Jesus, dass er von jetzt an dein Leben bestimmen darf. Und dann wirst du erfahren, wie deine Lasten abfallen. Dann wirst du erfahren, wie der Friede Gottes ist, der höher ist als unser Verstand, in dein Herz kommt und dir diesen Frieden gibt. Und das kannst du hier und heute tun. Wenn du das tun möchtest oder wenn du Fragen dazu hast, ja, wie das geht, wie kann ich mit diesem ewigen Gott Gemeinschaft haben? Wie kann ich wissen, wohin meine Reise geht? Ich möchte so gerne in den Himmel kommen. Dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen oder auf jemanden vom Begrüßungsteam oder vom Musikteam. Wir reden gerne mit dir. Jesus ruft dich zur Entscheidung. Ein 2. Punkt. Jesus kennt dein Herz. Vers 34 beginnt mit einem heftigen Wort von Jesus. Schlangenbrut. So hatte auch Johannes der Täufer die Pharisäer genannt in Kapitel 3. Er hatte sie aufgefordert, Früchte, da haben wir wieder das Frucht, Früchte der Buße zu tun. Also Früchte der Umkehr zu Gott. Und das Wort Schlangenbrut meint Erzeugtes, Sprösslinge oder also Kinder der Schlange. Und mit Schlange wird der Teufel bezeichnet. Das war schon im Garten Eden so, bei Adam und Eva am Anfang der Welt. Jesus bezeichnete seine Gegner in Johannes 8, Vers 44, als Kinder des Teufels. Ihr habt den Teufel zum Vater, hat er sie zu ihnen gesagt. Die Pharisäer, nicht alle, die, aber die, die hier das Jesus abgelehnt haben. Die Pharisäer waren also Kinder des Teufels, des Bösen. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Und Gutes meint hier etwas Brauchbares oder Tüchtiges. Jesus urteilte über die Pharisäer, dass sie böse waren. Aber wie konnte er so etwas sagen? Warum durfte er so etwas sagen? Zum einen, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Zum einen hatten sie ihre Boshaftigkeit schon gezeigt. Sie hatten direkt das Wunder Jesu dem Teufel zugeschrieben. Aber der viel wichtigere Grund, die viel größere und wunderbarere Wahrheit, die hier dahinter steckt, ist, Jesus ist der Herzenskenner. Er kennt dich und mich ganz genau. Er kennt alle Menschen ganz genau. Er weiß alles. Er weiß alles, was wir tun. Er weiß alles, was wir reden. Er weiß sogar alles, was wir denken. Was? Wie bitte? Alles, was wir denken? Ja, genau. Du hast richtig gehört. Er weiß alles, was wir denken. In Johannes 2, Vers 24, da heißt es, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Jesus begründete die Beurteilung seiner Gegner, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Die Worte, die unseren Mund verlassen, die zeigen, was bei uns im Herzen drinnen ist. Wovon das Herz voll ist. Und es meint, wovon das Herz wirklich einen Überfluss hat, was unsere Gedanken bestimmt. Und Jesus ging noch weiter. Er bezeichnete das, was in unserem Herzen ist, was unsere Person, was unseren Charakter ausmacht, als einen Schatz. Und auch hier gibt es wieder nur zwei Möglichkeiten. So wie es nur einen guten Baum mit guter Frucht oder einen schlechten Baum mit schlechter Frucht gibt, gibt es hier einen guten oder einen bösen Schatz. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Was ist denn der gute Schatz? Und was ist der böse Schatz? Zum bösen und guten Schatz sagt Paulus uns einiges im Galaterbrief. Dieser Schatz zeigt sich in bestimmten Früchten. Paulus nennt den bösen Schatz Werke des Fleisches. Also das Verhalten, was aus unserer menschlichen Natur ohne Gott kommt. Und da schreibt er in Galater Kapitel 5, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Der böse Schatz. Der gute Schatz ist bei Paulus die Frucht des Geistes. Und da heißt es, genau im Anschluss an den Text, den ich vorher gelesen habe, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der gute Mensch ist vom Heiligen Geist geleitet. Er gehört zu Gott. Er bringt gute Früchte, Früchte, die der Heilige Geist im Leben bewirkt. Der böse Mensch ist letztlich vom Teufel geleitet. Er gehört zu Gottes Feinden. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was hat das für eine Bedeutung für mich, für meinen Alltag, für mein Leben? Ihr Lieben, Gottes Wort, die Bibel, die möchte nicht im Regal verstauben. Sie möchte mitten in unser Leben hineinsprechen. Die Bibel ist auch heute noch aktuell. Sie schreibt zwar nichts über Computer oder über Instagram, aber die Prinzipien, die können wir für heute, für unser Leben anwenden. Davon bin ich fest überzeugt. Was heißt das also, Schatz des Herzens? Ein ganz zentraler Vers steht in den Sprüchen Kapitel 4, Vers 23. Da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Hattet ihr schon einmal die Möglichkeit, in ein Cockpit von einem Flugzeug zu schauen? Wer hat schon mal reingeschaut? 1, 2, 3, 5, 10, 8, 18, 20, ja, okay. Das Cockpit, ist die Kommandozentrale des Flugzeugs. Dort werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen, damit das Flugzeug richtig fliegen kann. Klar, mit Autopilot und mit der Computertechnik geht schon vieles von alleine. Aber Piloten sind noch nicht entbehrlich. So ähnlich ist es auch, wenn die Bibel vom Herzen spricht. Und meistens, wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie nicht unsere Pumpe da drin, unser Herz, unser Organ, das Blut durch den Körper pumpt, sondern sie spricht von dieser Kommandozentrale unseres Lebens. Oder auch das Zentrum unserer Persönlichkeit. Da, wo Wille, Verstand, Gedanken, Verlangen und auch Gefühle zusammenkommen, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Darum ist es so wichtig, dass wir kontrollieren, was dort geschieht. Aber viel besser noch, dass wir den Heiligen Geist, uns vom Heiligen Geist leiten lassen und von ihm bestimmen lassen, was dort geschieht. Was heißt das konkret? Welche Anstrengungen unternehmen wir, um unser Herz zu bewahren, so wie wir in Sprüche aufgefordert werden? Viel hängt davon ab, womit wir uns füllen. Womit füllen wir unsere Zeit? Womit füllen wir uns, unsere Gedanken, unser Herz? Womit füllen wir den Schatz unseres Herzens? Was lassen wir durch unsere Augen und Ohren in unser Inneres dringen, in unser Herz dringen? Welche Nachrichten schauen wir uns an? Ist es zum Beispiel nötig, dass wir vom Krieg in der Ukraine alles bis ins kleinste Detail wissen? Welche Zeitschriften und Bücher lesen wir? Welche Filme und Videos schauen wir? Welche Musik hören wir? Bei all den Dingen lohnt sich der zweite und dritte Blick. Ihr Lieben, prüft genau, prüft gründlich, schaut genau hin. Aber vorher, nicht erst alles austesten und sagen, ja, ich muss es ja genau prüfen. Vorher wollen wir uns diesen Film anschauen, wollen wir dieses Buch wirklich lesen. Hilft es uns in unserer Beziehung zu Jesus? Wenn ihr Zweifel habt, dann bittet Gott, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Er will uns leiten mit seinem Geist, der in uns lebt. Ein Wort insbesondere an uns Männer. Nicht immer ist der zweite und dritte Blick gut. Wir leben in einer Welt, in der gilt Sex sells. Mit Sex und freizügig bekleideten Frauen wird Geld gemacht und besonders die Männer werden da angesprochen. Und den ersten Blick, den kannst du, den kann ich nicht vermeiden. Oftmals, meistens. Aber was geschieht dann? Wir werden oft davon überrascht, aber was geschieht dann? Was läuft dann in deinen, in meinen Gedanken ab? Den zweiten Blick können wir vermeiden. Das ist eine Übungssache. Wir können hier in unseren guten Schatz sammeln. Wir können zum Beispiel ein Stoßgebet sprechen. Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich nicht wieder hinschaue. Herr Jesus, ich möchte, dass meine Gedanken reinbleiben. Ich brauche dich jetzt. Wir mussten uns vor einiger Zeit einen Netflix-Zugang zulegen. Ich war nicht begeistert davon, aber unsere Johanna hat das für einen Englischunterricht in der Schule gebraucht, weil sie irgendwelche englischen Serien da schauen musste. Und wisst ihr was? Es gibt dort sehr viel Schrott. Gute Filme kann man suchen, wie die Stecknadel im Heuhaufen. Wir haben zwei gute gefunden. Vielleicht findet man mehr noch in diesen Weiten, aber man will ja auch nicht alles durchsuchen. Wir werden den Account jetzt bald wieder kündigen. Insgesamt muss man leider auch sagen, dass der Großteil der Medien einseitig berichtet. Es werden bestimmte Ideologien transportiert und gefördert. Und in der Corona-Zeit ist mir aufgefallen, wie durch die Medien die Spaltung in unserer Gesellschaft größer wurde. Leider. Der Umgangston wurde rauer. Und ich habe auch gemerkt, wie das bei mir etwas macht in meinem Leben. Wer mich kennt, weiß, dass ich normal ein fröhlicher Mensch bin. Aber da habe ich mich immer wieder mal ertappt, dass mein Herz so richtig schwer wurde, so schwermütig, dass ich nachts nicht schlafen konnte oder wenig schlafen konnte. Wir haben jetzt auch die GIS abgemeldet, von den wesentlichen Dingen erfahren, von den wesentlichen Nachrichten erfahren wir auch auf anderem Weg. Wir möchten uns nicht mehr von diesem gottlosen System zwängen und bestimmen lassen. Mehr als anderes, alles andere behüte dein Herz. Das ist wirklich in unserer Zeit heute eine sehr große Challenge, eine sehr große Herausforderung, die uns Gottes Wort hier stellt. Aber, und das möchte ich auch hier an der Stelle sagen, es ist nicht unmöglich. Nein, im Gegenteil, es ist möglich. Jesus ist da. Jesus ist da. Er will uns durch seinen Heiligen Geist leiten im Alltag. Darum geh mit deiner Schuld zu ihm. Geh mit deinen Sorgen um die Zukunft zu ihm. Geh mit deinen Herausforderungen im Alltag zu ihm. Geh mit deinen Problemen in der Ehe, in der Familie zu ihm. Rede mit ihm, denn Jesus kennt dein Herz. Und ein letzter Punkt, Jesus ist dein Richter. Jesus kommt in den letzten beiden Versen auf das Gericht zu sprechen. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Und mit diesen Worten richtete Jesus sich damals natürlich zuerst wieder an die Pharisäer. Und dafür wies er auf ein allgemeingültiges Prinzip hin. Die Menschen, sagt er also, alle Menschen, wirklich jeder Mensch, egal wann er gelebt hat, egal wie er gelebt hat, jeder Mensch wird am Tag des Gerichts vor seinem Schöpfer stehen, ob er will oder nicht. In Johannes 5, Vers 22, da erfahren wir, wer richtet. Da heißt es, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Jesus ist der Richter. Allerdings wird es zwei unterschiedliche Gerichte geben. Alle, die zu ihren Lebzeiten an Jesus geglaubt haben, also zu ihm gehören, die werden einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und da geht es dann nicht mehr um ewiges Leben oder um ewigen Tod, sondern es geht um den Lohn. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und in Römer 14 heißt es, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und Paulus schreibt da ja an Gläubige. Dagegen werden alle, die zu ihren Lebzeiten nicht an Jesus geglaubt haben, ihn abgelehnt haben und somit nicht zu ihm gehören, einmal vor dem großen weißen Thron erscheinen. In Offenbarung 20, Vers 11 bis 15 heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß in ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jeder wird vor dem Thron Gottes erscheinen, in dem einen oder in dem anderen Gericht. Und jeder wird Rechenschaft für sein Leben ablegen müssen. Das bedeutet Rede und Antwort stehen für alle Taten und auch für alle Worte. Jesus sagt hier sogar für die unnützen Worte. Die Botschaft an die Pharisäer damals war klar, wenn sogar alle unnützen Worte gerichtet werden, dann werden erst recht eure gotteslästerlichen Worte gerichtet. Die Worte zeigen an, was in unserem Herzen ist. Worte sind somit ein Hinweis auf die Rechtfertigung und Verurteilung, so wie Jesus hier sagt. Wichtig ist, das Urteil ergeht nicht aufgrund der Worte, sondern aufgrund dessen, was im Herzen ist, unseres Unglaubens oder Glaubens. Wenn die Worte aus Glauben kommen, Gott ehren, den Menschen dienen, dann zeigen sie die Rechtfertigung durch Jesus an. Wenn die Worte aber aus Unglauben kommen, Gott lästern, Menschen verletzen, dann zeigen sie die Verurteilung durch Jesus an. Und was bedeutet das für uns? Wenn du zum Beispiel merkst, dass du viele unnütze Worte machst, gerade dann, wenn du Alkohol getrunken hast, dann lass den Alkohol lieber weg, vielleicht auch aus anderen Gründen. Wenn du merkst, dass du dich beim Gespräch mit bestimmten Leuten immer wieder dazu hinreißen lässt, über andere zu lästern oder schlecht zu reden oder zu schimpfen, dann meide die Gemeinschaft mit diesen Leuten. Und wenn du diese Leute jeden Tag siehst, dann flehe im Gebet um Hilfe. Der Herr will dir helfen in dieser Situation. Wir alle brauchen immer wieder neu, jeden Tag, die Leitung unseres Herrn. Bei dem, was wir tun, bei dem, was wir planen, auch bei dem, was wir reden und wie wir reden. Machen wir uns bewusst, du und ich, wir alle werden einmal am Tag des Gerichts Rechenschaft abgeben über unser Leben, auch über unsere Worte. Jesus ist mein Richter, Jesus ist dein Richter. Ich fasse zusammen. Erstens, Jesus ruft dich zur Entscheidung. Jeder Mensch auf dieser Welt muss für sich eine Entscheidung treffen. Will ich mein Leben Jesus Christus anvertrauen oder nicht? Bei Jesus können wir nicht neutral bleiben. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Wir sind zur Entscheidung aufgefordert. Es gibt nur entweder oder. Welche Art von Baum möchtest du pflanzen oder hast du schon gepflanzt? Einen guten Baum oder einen schlechten Baum? Zweitens, Jesus kennt dein Herz. Jeder Mensch auf dieser Welt füllt sein Herz, seine Seele, seine Gedanken mit allen möglichen Dingen. Er sammelt sich einen Schatz an. Womit füllst du dein Herz? Für welche Art Schatz sammelst du die Dinge im Alltag? Für einen guten Schatz oder für einen bösen Schatz? Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und drittens, Jesus ist dein Richter. Jeder Mensch auf dieser Welt wird eines Tages vor seinem Schöpfer stehen. Jeder wird Rechenschaft über sein Leben und auch über seine Worte ablegen. Auch die Worte zeigen an, wie die Beziehung zu Jesus ist. Und somit bleibt die alles entscheidende Frage: Wie stehst du zu Jesus? Amen.